Inside Campus Wieselburg.
Der Podcast von Studierenden für Studierende.
Ja, ganz herzlich willkommen an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Natürlich auch ganz herzliches Willkommen an die liebe Marina, unseren Gast heute. Kurz zu uns zum Beginn. Wir sind das Team Excellence, das einzige Gründerprojektteam des Jahrgangs 2020. Wir studieren an der FH Wiener Neustadt am Campus Wieselburg und sind im Produktmarketing und Projektmanagement schon im fünften Semester. Und aktuell entwickeln wir ein neues Produkt, mit dem wir gerne den Kontaktlinsenmarkt revolutionieren wollen. Und im Zuge dessen möchten wir heute eine spannende Podcast-Folge mit der lieben Marina aufnehmen, rund ums Thema Auge und Mythen und Fakten. Ja, so viel zu uns. Liebe Marina, möchtest du uns etwas über dich erzählen und vor allem über deinen Beruf? Was machst du?
Ja, hallo, ich bin Marina eben. Ich habe 2016 meine Augenoptiklehre begonnen. Also bin jetzt auch schon seit 2019 also ausgebildete Augenoptikergesellin.
Ja, sehr schön. Sehr gut. Das heißt, wir haben hier heute eine richtige Expertin für unsere Fragen. Wir haben uns hier ein paar Fragen und auch Mythen eben rund ums Thema Auge rausgesucht, die wir heute sehr gerne mit dem beantworten würden. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr alle bereit seid, starten wir mit der ersten Frage und zwar direkt gleich mal zum Thema Kontaktlinsen. Ja, jeder kennt den Mythos, dass Kontaktlinsen auch nach hinten ins Auge rutschen können. Was sagst du dazu? Stimmt das? Kann das sein?
Ist tatsächlich absoluter Mythos, also ist gar nicht physiologisch möglich. Also die Kontaktlinse schwimmt praktisch auf dem Teil des Auges, der von der Bindehaut abgegrenzt ist. Also, ja, die Augenlider werden eben von der Bindehaut bis hin zur Hornhaut umschlossen, ja. Und da kann die Linse gar nicht dahinter rutschen. Also der Bereich ist abgegrenzt. Also die Linse kann nur vorne sein, sie kann maximal unter das Lid oder hinter das Lid ein bisschen rutschen. Mhm. Also unter das obere oder das untere Lid. Ansonsten ist da nichts möglich.
Und das ist aber jetzt auch nicht da irgendwie gefährlich, wenn du sagst,
das ist überhaupt nicht gefährlich. Also das kann maximal vielleicht, wenn es wirklich lange unter dem Lid oder hinter dem Lid ist, zu Reizungen führen. Aber die ist in der Regel auch leicht wieder zum Rausmassieren. Also einfach nur leicht ein bisschen auf dem Lid oder unter dem Lid massieren und dann löst sich die Linse eigentlich schnell wieder.
Okay, das heißt, das kann man auch noch selber wieder...
Ja, die kann man in den meisten Fällen selber sogar wieder rausholen. Ansonsten gibt es jeden Optiker oder natürlich auch Augenärzte, die das auch gerne unterstützend rausnehmen können.
Super. Ja, sehr gut. Gut zu wissen, auch als Kontaktlinsenträgerin, dass da nichts passieren kann. Ja, danke. Die zweite Frage. Wir haben mal gehört, dass bei bestimmten chirurgischen Eingriffen die Hornhaut von Haien in das menschliche Auge eingesetzt wird. Was sagst du dazu? Stimmt das? Macht man sowas?
Also es gab tatsächlich schon Hauttransplantationen von also Haifischhornhäute, die praktisch transplantiert wurden bei Menschen, einfach weil die Haifischhornhaut der menschlichen Augenhornhaut sehr ähnlich ist, also vom Aufbau her von den Schichten. Wie, ich sage mal, jetzt die aktuellsten medizinischen Vorgänge sind bei einer Hornhauttransplantation. Ich schätze mal, dass nicht immer Haifischhornhäute inzwischen verwendet werden. Also okay. Da gibt es sicher inzwischen sehr viele Methoden.
Okay, das heißt, es ist jetzt da kein Standardeingriff, dass man da dann Haifischhornhaut eingesetzt
hat. In der Regel tatsächlich nicht, nein.
Okay. Ja, ein weiterer Mythos sozusagen ist, dass Männer häufiger farbenblind sind als Frauen. Wie sieht es mit diesem Mythos aus? Stimmt das? Und wenn ja, gibt es da einen Grund dafür?
Tatsächlich, das beruht auf einer Wahrheit. Also statistisch gesehen sind Männer wesentlich häufiger betroffen als Frauen. Das liegt daran, dass auf dem X-Chromosom die Information vorhanden ist für die Stäbchen und Zapfen, also praktisch die Rezeptoren am Auge, die für die Farbwahrnehmung zuständig sind, für das Sehen. Und dadurch kommt es häufiger bei Männern dazu, wenn da eine Fehlbildung ist, dass sie eben nur das eine X-Chromosom haben. Bei Frauen ist es eben so, dass man zwei X-Chromosome hat. Das heißt, wenn auf dem einen eine Fehlübertragung praktisch da ist, gleicht das das andere in der Regel auf. Deswegen kommt es häufiger bei Männern dazu, dass sich eben eine Farbsehschwäche oder auch sehr selten eine komplette Farbblindheit eben äußert.
Mhm. Sehr interessant. Ja, ich habe da eher noch eine Frage dazu. Stimmt es dann, dass Männer dann die verschiedenen Farbnuancen sogar schlechter sehen? Das heißt, für Frauen ist es vielleicht eher rötlicher, aber auch braun, und dann sagen Männer, na, das ist nur braun.
Ja, das ist sehr interessant, weil da vieles zusammenspielt natürlich. Also zum einen natürlich, dass wir ganz individuell alle sind, was das Sehen angeht. Also nicht nur Frauen und Männer jetzt, sondern tatsächlich jeder einzelne Individuum, weil das Auge komplett unterschiedlich eben aufgebaut sein kann. Also sehr unterschiedlich eben. Deswegen ist da natürlich zum einen das, dass jeder ein bisschen eine andere Wahrnehmung natürlich hat, aber auch von der Begrifflichkeit, wie wir natürlich jetzt die Farben definieren, muss man das ja auch erstmal gelernt haben. Das heißt, es kann natürlich auch dazu kommen, dass man zwar die Farben vielleicht sogar relativ ähnlich sieht, aber unterschiedliche Wörter einfach dafür verwendet.
Mhm. Ja, da kommen wir dann schon zu unserer nächsten Frage. Es passt ganz gut, nämlich, dass jede Iris einzigartig ist, also dass jeder Mensch eine einzigartige Iris hat. Und dass es sozusagen wie ein Fingerabdruck ist.
Genau, es ist sogar teils noch einzigartiger, weil da gibt's ja auch, ich sage mal, in der Regel so um die 46 Punkte, die einen Fingerabdruck einzigartig machen, also wirklich eindeutig identifizierbar. Und bei der Iris ist es zum Teil über 200 einzelne Stellen, die das wirklich erkennbar machen lassen. Und jede Iris, also die Regenbogenhaut im Auge, ist auch ganz einzigartig, weil da diese Farbmusterungen einfach bei jedem Menschen komplett unterschiedlich sind, auch bei einigen Zwillingen zum Beispiel.
Das heißt, man kann eigentlich Menschen sogar eher am Auge wiedererkennen, mhm, wie am Finger sozusagen.
Genau, richtig.
Ja? Wahnsinn, spannend. Dass man das dann noch nicht bei der Polizei verwendet, wäre doch eigentlich...
Ich sage mal, zum Teil wird natürlich schon bei gewissen Systemen geforscht und digital auch verwendet, aber die Geschwindigkeit natürlich, beziehungsweise wie man es festhalten kann und dann wirklich nutzen, ich glaube, das ist momentan eher so ein bisschen das Praktische, was es mangelt.
Ja.
Ja, wäre dann auch interessant, da gibt es ja so Sicherheitssysteme, wo es nur mit der Iris dann zum Öffnen ist, wie das dann wäre.
Ja, genau. Also da habe ich auch gelesen, da gibt's eben auch schon einige Überlegungen dazu, aber da hängt es dann wirklich immer von der Geschwindigkeit des Prozesses ab. Weil wenn man dann irgendwie eine Stunde braucht, um irgendwas zu öffnen, ist das wiederum nicht so praktisch.
Ja, stimmt. Das heißt, da ist auf jeden Fall Potenzial da, aber noch ausbaufähig.
Genau, würde ich sagen.
Ja, sehr gut. Ja, wir haben einige im Team, die was gerne lesen. Und da ist die Frage aufgekommen, ist Lesen im Dunkeln schädlich für das Auge oder ist das nur...
Da kann ich beruhigen, also es gibt prinzipiell jetzt mal keine wissenschaftlichen Studien, die noch eindeutig sagen, dass es schädlich ist fürs Auge. Das Schlimmste, sage ich einmal, was sein kann, was man beobachten kann, ist, dass es anstrengend ist. Also schlechte Lichtverhältnisse führen einfach dazu, dass es wahnsinnig anstrengend ist. Dadurch kann man natürlich Kopfschmerzen, Augenrötung oder ähnliches bekommen. Also das ist eher der Nebeneffekt. Man macht sich das Leben einfach mehr schwer, als es notwendig ist.
Entschuldigung. Aber jetzt direkte Auswirkungen auf Sorge wird das nicht haben.
Gibt's nicht nachweisbar, okay. Nein.
Na, interessant.
Und dasselbe ist dann wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt vorm Computer sitze, weil da habe ich ja die Helligkeit, aber der Raum ist dunkel. Ist es dann trotzdem...
Also das ist auch wiederum etwas Interessantes. Es gibt jetzt ja auch, was zum Beispiel, als ich klein war, oft das von den Eltern, wie es hieß, sitzt nicht so nah beim Fernseher, weil das schlecht fürs Auge ist.
Genau, ja.
Da gibt's auch keine tatsächlichen Studien dazu, dass das tatsächlich diese Auswirkungen hätte. Man bemerkt nur allgemein jetzt an der Gesellschaft, dass wir sehr viel in der Nähe einfach mit unseren Augen arbeiten inzwischen. Und da hat sich das einfach über Generationen auch so entwickelt, dass das Auge sich darauf einstellt und deswegen immer mehr Menschen kurzsichtig werden. Also diese Myopisierung der Gesellschaft ist einfach vorhanden, was sich sehr stark auch in Ostasien zum Beispiel niederspiegelt, wo ein sehr großer Anteil der Bevölkerung inzwischen kurzsichtig ist.
Okay.
Aber warum gerade in Ostasien?
Weil sich da sehr viel, ja, einfach durch die Wirtschaft dort in die Nähe verlagert hat. Also da gibt's weniger Ausgleich in der Freizeit, dass man irgendwie rausgeht. Also man kann auch jedem Elternteil nur empfehlen, dass kleine Kinder hat, möglichst viel rauszugehen als Ausgleich, weil desto mehr man dem Auge einfach die Abwechslung bietet, in die Ferne zu schauen, nicht nur in der Nähe vor einem Handy oder vor irgendeiner Kleinstarbeit, ich sage jetzt einmal irgendwelchen kleinen Dingen eben, sitzt, desto besser ist es fürs Auge, um sich auf die unterschiedlichen Distanzen einzustellen.
Ja, das habe ich schon mal gehört, dass man da dann zwischendurch so Augenübungen macht in der Ferne wieder, wenn man lang vorm PC sitzt oder vorm Laptop.
Genau, das kann auch einfach Entspannung unter Umständen auch einfach bringen. Ja, mhm. Also auch sehr empfehlenswert, wenn man viel am PC machen muss täglich, auch einfach die Augen entspannen mit den Entspannungsübungen eben und in die Ferne schauen.
Ja, sehr schön.
Spannend.
Ja, zum Thema Ernährung. Ich glaube, das haben wir alle schon mal gehört. Karotten sind ja bekanntlich voller Vitamine, aber sind sie auch tatsächlich gut fürs Auge beziehungsweise für unsere Sichtleistung? Stimmt das?
Ja, da war ich ganz enttäuscht, weil mir das auch als Kind oft gesagt wird. Ich bin trotzdem stark kurzsichtig geworden.
Ja.
Es ist so, dass Karotten halt viel Beta-Carotin haben und das ist eine Vorstufe von Vitamin A. Vitamin A ist gut für die Netzhaut.
Okay.
Allerdings in dem Ausmaß, dass es wirklich das Sehen so beeinflusst, leider nicht. Karotten sind zwar gesund, aber nicht wirklich für Sehen so sinnvoll.
Das heißt, da bräuchte man dann schon viel, viel mehr von diesem Vitamin A.
Da müssten wir viel mehr aufnehmen können, weil das, was wir tatsächlich an Bedarf haben und aufnehmen können, steht in keiner Relevanz zum Sehen selbst. Also da sind andere Faktoren viel, viel wichtiger, die das gute Sehen beeinflussen, als jetzt das Vitamin A, leider.
Und welche Faktoren würdest du da sagen, sind da wichtig?
Zum Beispiel, wie wir besprochen haben, unterschiedliche Tätigkeiten, gerade im Wachstum noch, also bei jungen Menschen wichtig, dass man das Auge viel auch Abwechslung eben bietet, was in die Ferne schauen und in die Nähe schauen eben angeht. Dann unter anderem natürlich erblich bedingt auch ein bisschen, das kann man zwar nicht beeinflussen, aber das ist halt auch leider einfach gegeben. Genau, eine allgemein gesunde Ernährung einfach, weil einfach ein Nährstoffmangel, gerade auch im Wachstum zum Beispiel, sich auf alles im Körper auswirkt. Also das ist das Sehen, die Ausbildung des Auges eben, genauso wie alle anderen Organe. Also allgemein eine gesunde Lebensweise, könnte man sagen.
Und weil du sagst vererblich, ist es tatsächlich so, dass wenn Mama und Papa meistens eine Sehschwäche haben, dass die Kinder das dann auch mitbekommen sozusagen?
Genau. Also meistens ist das tatsächlich so, das lässt sich auch gut beobachten. Es ist allerdings trotzdem auch eine große Tendenz einfach gesellschaftlich bedingt, was wir tätigen jeden Tag. Ja. Mhm. Also wenn man sich heutzutage Eltern anschaut, natürlich viele Eltern geben ihren Kindern schon sehr früh jetzt ein Handy in die Hand oder die Kinder sitzen vom Fernseher. Aber es hat schon begonnen eben im Buchdruck, wo wir angefangen haben, mehr zu lesen. Also dieses sich in der Nähe so anstrengen, hat einfach einen großen Einfluss darauf, wie sich die Augen ausbilden. Dadurch werden wir halt alle kurzsichtig.
Ja, und dadurch, dass das Verhalten in der Familie dann meistens auch gleich ist, ist das dann wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen. Ja.
Genau.
Ja, spannend, wirklich. Kommen wir zu unserer nächsten Frage. Man hört es immer wieder, du bist alt geworden, du brauchst nun eine Brille. Stimmt das? Ist das typisch, dass wenn man alt wird, dass man dann sofort eine Brille braucht und schlechter sieht? Oder?
Also das ist leider etwas, was man oft beobachten kann. Desto älter man wird, desto wahrscheinlicher wird es, dass man irgendwann eine Brille braucht oder zumindest irgendeinen Ausgleich. Bei den meisten Leuten äußert sich das in der Alterssichtigkeit. Ja. Also es ist kein so schöner Name, aber prinzipiell, das bedeutet einfach, wenn die Augenlinse gerade älter wird, dann wird sie starrer. Mhm. Und wenn sie starrer wird, kann sie sich nicht mehr so gut auf die Nähe einstellen. Und dadurch braucht man dann spätestens da im Alter eine Unterstützung in der Nähe beim Lesen zum Beispiel. Das ist das Erste, wo es die meisten Menschen merken. Und das hat halt leider einfach den Grund, dass wir älter werden und unsere Augenlinse einfach einen gewissen Alterungsprozess hat, so wie viele Organe in unserem Körper.
Das heißt, die meisten werden auch weitsichtig.
Genau, es ist eine Art von Weitsichtigkeit, weil die weitsichtigen Menschen eben in der Nähe nicht gut sehen können. Ja, es geht aber viel mehr noch bei der Alterssichtigkeit darum, dass die Augenlinse selbst sehr starr wird. Ich meine, es gibt es natürlich auch bei jüngeren Menschen aufgrund von traumatischen Erlebnissen, zum Beispiel Schlag aufs Auge kann auch eben eine Erstarrung der Linse verursachen oder auch ein Gendefekt, also angeboren. Aber an sich ist es so, dass gerade natürlich diese Linsenerstarrung auch eine Eintrübung meistens mit sich bringt. Und dann kommt dieses bekannte graue Staub-OP ins Gespräch. Ja. Also eine Katarakt-OP ist einfach, was sehr viele alte Menschen machen müssen ab einem gewissen Punkt, weil man einfach durch diese eingetrübte Linse auch nicht mehr sehen kann. Dann.
Okay, Da hilft dann auch keine Sehhilfe wie Brille oder Kontaktlinsen mehr.
Genau, richtig. Okay. Einfach weil durch die trübe Linse kein Licht mehr so gut an die Netzhaut kommen kann.
Und zur Kurzsichtigkeit, da habe ich mal gehört, dass sich die im Alter dann wieder zurückbildet. Stimmt das?
Das ist tatsächlich etwas, was man auch beobachten kann. Das hat eben mit dieser Linseneintrübung bzw. Linsenerstarrung zu tun, dass viele dann bemerken, dass das Licht, weil es eben durch diese starre Linse anders gebrochen wird, dann eine Verbesserung der Kurzsichtigkeit sich bringt. Okay. Dafür wird es dann halt in der Nähe wieder schlechter.
Okay.
Also das ist sozusagen ein bisschen positiv und negativ gesehen natürlich.
Von Kurzsichtigkeit zu Weitsichtigkeit dann
sozusagen. Ja, genau.
Okay. Und ein anderes Thema, das mir gerade im Kopf herumschmiert, Schwangerschaft. Da habe ich schon mal gehört, dass da auch die Kurzsichtigkeit zurückgeht. Stimmt das oder?
Es kann auch genau ins Umgekehrte gehen. Das Interessante ist, dass gerade eben auch hormonelle Schwankungen, wie es bei einer Schwangerschaft stattfindet oder auch Stillzeit wirklich die ganze Zeit eigentlich, eine Auswirkung auf den Körper haben, also auch auf die Augen. Es kann allerdings auch eben Diabetes eine Auswirkung auf das Sehen haben. Also man kann zum Beispiel als nicht eingestellter Diabetiker einfach aufgrund des Zuckergehalts im Kammerwasser im Auge auch tagtäglich, also von früh bis Abend, unterschiedliche Sehstärken haben. Also Wahnsinn. So, dass man das gar nicht wirklich genau einstellen kann und mit Schwankungen zu rechnen ist. Und genauso ist es bei der Schwangerschaft. Aufgrund des Hormonhaushaltes kann sich das Auge verändern. Es kann dann auch wieder zurückgehen nach einer Schwangerschaft zum Beispiel. Es kann aber auch schlechter werden.
Okay, das heißt, das kann man so allgemein gar nicht sagen, wie
genau,
sich das
richtig.
Entwickelt. Okay. Ja. Wir vom Team Excellence, wir sind alle noch Studenten. Da spielt Alkohol natürlich noch so ein bisschen eine Rolle beim Fortgehen. Und dazu eine Frage. Stimmt es, dass Menschen mit helleren Augen Alkohol besser vertragen als Menschen mit dunkleren Augen?
Das ist ganz interessant. Das habe ich ganz wenig bis jetzt noch gehört. Aber das basiert ein bisschen auf einer Studie aus Amerika, wo Probanden, die mir hergenommen wurden, beobachtet wurde bei europäisch stammigen Amerikanern, wegen einem Verhältnis zur eben helleren Augen und Alkoholsucht.
Okay.
Und es wurde halt festgestellt, dass diese Menschen mit helleren Augenfarben auch einen gewissen Hang zur Alkoholsucht haben. Dadurch
das
hat sich
spannend,
ergeben, dass sie natürlich leichter Alkohol vertragen.
Ja.
Also es ist allerdings immer natürlich so die Frage bei solchen Studien, es ist nicht die eigentliche wissenschaftliche Aussage von dieser Studie, dass jetzt Menschen mit helleren Augenfarben Alkohol prinzipiell besser vertragen, sondern es ist einfach eine gewisse gleichzeitige Erscheinung festgestellt worden, die natürlich auch gesellschaftliche Gründe haben kann. Ja, also dass man sagt, dass diese Bevölkerungsgruppe, die da getestet wurde oder hergenommen wurde, einfach eher den Zugang hatte zu Alkohol zum Beispiel oder eher von Alkoholsucht sozusagen irgendwie beeinflusst war und dadurch natürlich dann auch besser Alkohol verträgt, weil wenn man alkoholsüchtig ist, kann man mehr trinken.
Ja, also nicht jetzt direkt auf die Augenfarbe zurückzuführen.
Würde ich nicht unbedingt testen, ja.
Aber auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Muss ich sagen, habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehört, diesen Mythos. Noch ein Thema zur Augenfarbe, wenn wir schon da sind. Stimmt es, dass Menschen mit blauen Augen alle dieselben Vorfahren haben?
Also es wird davon ausgegangen, weil sich die Farbe der Augen eben auf einem bestimmten Platz an einem gewissen Genpunkt eben befindet, dass das bedeuten muss, dass es einen bestimmten Vorfahren gibt, der wird ungefähr so zwischen 6.000 bis 10.000 Jahre jetzt zurückverfolgt im Prinzip, dass sich da das erste Mal diese Mutation gebildet hat mit den helleren Augen. Sicher sagen kann man es nicht, aber prinzipiell wird davon ausgegangen, dass es einen bestimmten Vorfahren geben muss, ja.
Und das ist dann bei allen Augenfarben so, also braun, grün, blau?
Tatsächlich gibt es eigentlich nur es ist ganz interessant, es gibt eigentlich nur das Gen, also es ist praktisch wie ein Schalter, das diese Farbe reguliert in der Iris, ja. Also es gibt eigentlich keine verschiedenen Farben in der Iris, sondern es gibt nur ein Farbpigment, das Melanin, was dann die Intensität der Augenfarbe ausgibt, ja. Also wenn ich sehr starke Melaninproduktion einfach habe, also sehr viel Melanin in meiner Iris, habe ich dunkle Augen.
Okay.
Habe ich weniger, habe ich sehr helle Augen. Deswegen ist es auch so bei Albinismus, ja, wo ich einfach eine Störung dieser Farbpigmente habe, dass ich dann keine Farbe zum Beispiel in der Iris habe. Dadurch wirken dann oft bei Tieren zum Beispiel die Iris auch komplett rot, weil einfach da die Netzhaut durchscheint, also diese Adern, das Blut, ja. Und dadurch ist es halt einfach komplett farblos. Das heißt, in der Regel ist es auch so, dass hellere Augenfarben leider ein bisschen lichtempfindlicher sind, weil einfach mehr Licht durchgeht, weil ich weniger Farbpigmente habe, so wie bei der helleren Hautton.
Und das ist auch dann meist so, wenn die Eltern eine gewisse Augenfarbe haben, dass die Kinder dann dieselbe übernehmen.
Genau, in der Regel ist man auch bis vor kurzem auch noch davon ausgegangen, dass sich das wirklich relativ einfach daraus schließen lässt, ja. Hat sich allerdings doch auch da in der Wissenschaft einiges getan, dass es nicht ganz so eindeutig ist, weil auch hier gewisse andere Gengruppen mit einer Rolle spielen, wie sich das dann äußert. So kann es dann auch eben sein, dass man zum Beispiel zwei bläugige Elternteile hat, aber ein braunäugiges Kind eben, ja. Also ein bisschen komplizierter noch, muss man sagen.
Okay. Aber das ist dann wahrscheinlich eher eine Seltenheit, oder? Dass das
es
vorkommt.
Ist seltener etwas, genau.
Okay. Ja, sehr spannend. Und eine Frage habe ich noch an dich. Und zwar, kannst du uns eine kuriose Geschichte zum Thema Kontaktlinsen erzählen, welche dir im Arbeitsleben oder auch privat passiert ist?
Ja, also das leider auch relativ vielen meiner Kollegen schon passiert. Kunde kommt, meint, er hat irgendwie irgendwas auf der Linse oder er hat irgendwie ein Fremdkörpergefühl, nimmt die Linse vom Auge, schlägt sie ab und setzt sie direkt wieder aufs Auge. Das ist nicht besonders empfehlenswert und auch ein bisschen unappetitlich, aber kommt sehr häufig vor. Ja, gibt natürlich noch andere Sachen, aber ja, das ist so ziemlich eins der bisschen unappetitlicheren Themen. Ja.
Hast du eine Kontaktlinsengeschichte, Nina? Weil du bist ja auch selber Kontaktlinsenträgerin. Ist dir schon mal irgendwas Kurioses passiert zum Thema Linsen?
Das Kurioseste ist eigentlich nur, dass mir halt die Kontaktlinse öfters wirklich hinters Lid rutscht und dann quäle ich mich, dass ich die Kontaktlinse wieder bekomme. Ist dann mehr herumdrücken am Auge als alles andere. Bis jetzt habe ich es immer wieder bekommen.
Ich finde, das kannst du beruhigt sein, sie kann nicht irgendwo verschwinden. Also maximal, sie fällt dir vom Auge vielleicht.
Das wissen wir jetzt schon. Also keine Panik, wenn sie hinter das Lid rutscht. Sie kann nicht hinter das Auge. Ich trage selber auch Kontaktlinsen und so richtig kurios ist mir eigentlich noch gar nichts passiert. Aber ich habe mir schon mal unabsichtlich zwei Kontaktlinsen in ein Auge gegeben. Das war dann auch nicht so angenehm.
Mhm.
Zuerst habe ich mir gedacht, was ist heute los? Irgendwie sehe ich ganz komisch. Aber
ja, das ist dann immer, wenn man mit Kontaktlinsen schlafen geht und am nächsten Tag aufwacht und man denkt sich, yeah, man ist geheilt, aber ja, dann doch nicht. Dann
ich
doch
muss zumindest schon mal lobend erwähnen, dass es dann aufgefallen ist, weil es gibt ja auch diese berühmten Fälle von Menschen, die sich irgendwie 24 Linsen aufs Auge gesetzt haben, die dann operativ entfernt werden mussten, weil sie natürlich aufgrund des Materials einfach irgendwann ein bisschen verkleben, wie ein Pflaster, was zu lange auf einer offenen Wunde bleibt. Ja, es gibt sehr interessante Sachen, ja.
Ja, als mir das passiert ist, das war auch ganz lustig, weil ich habe mir dann ich wollte mir die Linse wieder rausgeben, habe es auch rausgenommen und habe aber trotzdem perfekt gesehen. Ich habe mir so gedacht, was ist los, ich habe mir ja gerade die Linse rausgeben. Da habe ich dann gemerkt, ich habe noch eine zweite drinnen. Also ja, war ganz lustig auf jeden Fall. Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank, liebe Marina, dass du dir da heute die Zeit genommen hast und uns aufgeklärt hast.
Sehr gerne.
Und alle Fragen und Mythen beantwortet hast und auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen lieben Dank fürs Zuhören heute und haltet die Augen offen. Schaut bei unseren Social Media Accounts vorbei. Hier heißen wir mpmpm_bibu. Wir haben Instagram und auch TikTok. Und da kommt in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch viel spannender Content rund um unseren neuen Kontaktlinsenbehälter. Also bleibt gespannt und vielen Dank.